Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Präsident Lula von Brasilien fordert Sie. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze von der SPD ebenso. Und in Frankreich wird sie heiß diskutiert. Eine Reichensteuer, eine weltweite Milliardärsteuer. Und tatsächlich wird auf dem G20-Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in diesem Jahr ein Konzept dazu besprochen. Wie aussichtsreich das Vorhaben ist, das besprechen wir gleich mit Markus Mainzer vom Netzwerk für Steuergerechtigkeit. Außerdem, wir blicken nach Großbritannien, kommt jetzt dort die solare Dächerrevolution. Alte Erdbeersorten schmecken ganz anders als die von heute. Wir berichten, wie sie wiederbelebt werden. Und im Verbrauchertipp geht's um Umzugspflichten, Pflichten beim Wohnungswechsel, wo sie sich abmelden müssen, wo sie sich anmelden müssen, was alles zu bedenken ist. Auf dem Weltgipfel für Umwelt und Entwicklung in Johannesburg 2002 gehörte diese Vereinbarung zu den wichtigsten Errungenschaften innerhalb der Millennium Development Goals, also der Jahrtausendentwicklungsziele. In den kommenden Jahren sollte die Zahl der Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser und einer angemessenen Abwasserentsorgung halbiert werden. Einerseits konnten in den letzten 20 Jahren dabei Erfolge verzeichnet werden, aber halbiert hat sich die Zahl der Bedürftigen in diesem Bereich noch nicht. Jetzt machten sich die Entwicklungsminister der G20-Staaten bei ihrer Konferenz in Rio de Janeiro für dieses Ziel erneut stark. Aus Rio Oliver Neuroth.
Dieses G20-Entwicklungsministertreffen dreht sich um die Frage, was unternimmt die Weltgemeinschaft gegen Hunger, Armut und Ungerechtigkeit und wo muss sie stärker werden? Die Minister sind sich einig, ein besserer Zugang zu Trinkwasser und sanitären Einrichtungen ist ein großer Schritt, um die Armut auf der Welt zu verringern und für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Nach Angaben der Vereinten Nationen haben rund 2,2 Milliarden Menschen auf der Welt keinen Zugang zu sauberem Wasser, vor allem in ländlichen Regionen armer Staaten. Brasiliens Außenminister Vieira sagte auf der Konferenz, eine bessere Versorgung mit Trinkwasser könne nicht nur ein sozialer Fortschritt sein, es gehe auch darum, die Menschenrechte zu wahren, das Recht auf Gesundheit etwa. Für Deutschland nimmt Entwicklungsministerin Schulze an dem Treffen teil. Rechtlich bindende Beschlüsse fällen die Entwicklungsminister auf dieser Konferenz in Rio de Janeiro nicht. G20 ist ein informelles Gremium, das zentrale Forum für die wirtschaftliche Zusammenarbeit weltweit. Es besteht aus den führenden Industrie- und Schwellenländern. Brasilien hat gerade den Vorsitz inne.
Aus Rio de Janeiro berichtete Oliver Neuroth. Zum Auftakt des Treffens der Entwicklungsminister der G20-Staaten hat die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze erneut ihre Unterstützung für die weltweite Milliardärsteuer bekräftigt. Und auch die brasilianische G20-Präsidentschaft betreibt dies voran. Bedarf gibt es genug. Allein durch die Schäden, die durch Wetterextreme, durch Klimaschutz und durch den Verlust der Biodiversität produziert werden, geht es um Milliarden, um Kosten in Milliardenhöhe und insbesondere auch um Entschädigungszahlungen oder Zahlungen, Unterstützungszahlungen an Entwicklungsländer. Markus Mainzer vom Netzwerk für Steuergerechtigkeit. Sie kennen sich mit diesen Konzepten aus. Wie könnte so eine Milliardärssteuer funktionieren und wie viel Geld soll das einbringen?
Der Vorschlag, der von Gabriel Zucman vorgelegt worden ist, sieht vor, dass 250 Milliarden US-Dollar an Mehreinnahmen jährlich generiert werden sollen. Vor allem aber in jenen Ländern, in denen die meisten reichsten Milliardäre der Welt leben, also dem Westen, in erster Linie den westlichen Staaten. Also nicht da, wo die Gesundheitsversorgung besonders labil ist oder wo Wasser, wo wir gerade eben im Bericht gehört haben, Trinkwasserqualität noch nicht flächendeckend ausreichend genügend vorhanden ist. Und das zeigt auch schon ein bisschen die Schwierigkeit dieses Projektes an. Vermögenssteuern sind enorm wichtig, um diese Einnahmen zu generieren, die nötig sind, um sauberes Trinkwasser und gute Schulbildung und Gesundheitsversorgung flächendeckend weltweit anbieten zu können. Aber eine Milliardärsteuer kann nur der Einstieg dahin sein, weil die Einnahmehöhe zum einen noch nicht hoch genug ist und zum anderen die Verteilung auch der Einnahmen zu stark in Richtung nur der reichsten Länder ist. Man könnte durchaus an einer ambitionierteren Vermögenssteuer sehr viel mehr in dieser Hinsicht erreichen. Mhm.
Aber erstmal, was braucht es, um sowas zu erheben und wo würde die dann erhoben werden? Weil ein Problem ist ja, dass teilweise dann Vermögenswerte in irgendeiner Form über die Welt verstreut liegen.
Also es braucht verschiedene Aspekte. Ne? Politisch und technisch muss man vielleicht unterscheiden. Zum einen braucht es politisch eine Institution, die in der Lage ist, dem Lobbyismus Druck zu widerstehen und die Transparenz wirklich auch verkörpert und in ihrer DNA enthält, wie zum Beispiel die Vereinten Nationen, wo es in den letzten Jahrzehnten im Klimabereich zu großen Fortschritten gekommen ist und wo derzeit gerade auch über ein Steuerrahmenabkommen weltweit wie das Klimarahmenabkommen verhandelt wird.
Das heißt, Sie würden nicht anders als bei der Mindestbesteuerung für Unternehmen die OECD mit sowas beauftragen. Also das ist ja die Denkfabrik der reicheren oder besser gestellten Industriestaaten.
Ganz genau. Die OECD versagt in den letzten Jahren massiv dabei, eine Mindestbesteuerung wirklich flächendeckend und ambitioniert genug einzuführen, aber auch vor allem eine Digitalbesteuerung einzuführen, die Besteuerung der Digitalkonzerne einzuführen. Da ist sie 4 Jahre im Verzug mittlerweile und man sieht, dass die Lobbyisten ganze Arbeit geleistet haben. Auch bei der Mindestbesteuerung haben wir leider jetzt einen zahnlosen Papiertiger entworfen, der den einzigen Gruppen, die dort davon profitieren, die großen Wirtschaftsprüfungskanzleien sein dürften, die jetzt noch mehr durch die mega komplexen Regeln zu tun bekommen werden und mehr Aufträge an Land ziehen können. Hier haben wir ein fundamentales Problem in der Steuergovernance. Und wenn wir da wieder die OECD beauftragen, ist die große Befürchtung, dass die Lobbyisten auch bei der Vermögensteuer ganze Arbeit leisten werden können. Aber die OECD wird auch geleitet von Persönlichkeiten zurzeit, die selbst mit dubiosen steuerlichen Geschichten konfrontiert sind.
Mhm. Gut, aber es ist ja nicht so, dass die Herkunftsländer der meisten Milliardäre, es gibt natürlich auch in Entwicklungsländern den einen oder anderen, dass die wie die USA oder die Europäische Union Deutschland, Frankreich, dass die völlig machtlos wären im Rahmen der UN.
Das ist richtig. Das können sie natürlich auch dort ihren Einfluss geltend machen, beziehungsweise deren Lobbyisten. Nur haben wir in den Vereinten Nationen durchaus eine Tradition der Transparenz. Etwa werden die ganzen Verhandlungen live gestreamt. Man kann dort als Zivilgesellschaft auch sehr viel deutlicher sich zu Wort melden und Stellung beziehen. Anders als bei der OECD gibt es nicht einen Konsenszwang, der letztlich die Verhandlungen intransparent werden lässt, sondern wir sehen, dass bei den Vereinten Nationen Ländergruppen dann auch wirklich abstimmen und deutlich Farbe bekennen müssen und es nicht am Ende dubios oder im Grunde zwischen den Zeilen nur herauslesbar bleibt, wer welche Positionen tatsächlich vertreten hat. Hier haben wir einen ganz wichtigen demokratischen Rechenschaftsmechanismus verankert bei den Vereinten Nationen, der bei der OECD komplett fehlt. Mhm. Na, das ist die politische Dimension und Sie sprachen noch die Voraussetzungen, wenn ich da nochmal auf die technischen Bedingungen eingehen dürfte. Was wichtig wäre, um damit das wirklich funktionieren kann, ist natürlich, dass es einen Vermögensregister und Informationszugang zu den Eigentümern von Vermögenswerten braucht, der sehr viel weitergehend ist, als es zurzeit erleben. Ne? Immobilienregister oder auch die Eigentümer von Firmenanteilen und Aktien und so weiter, die sind zurzeit noch nicht gut genug erfasst und noch nicht gut genug auch vernetzt. Und das ist sicherlich eine der wichtigsten anderen Voraussetzungen, die hier gegeben sein werden muss. Denn die Steuereinnahmen werden dort generiert, nach dem Vorschlag von Sigmund, aber auch in den bisherigen anderen Ländern mit einer Vermögenssteuer, dort, wo der Milliardär, der Millionär, der Vermögende, der Superreiche seinen Wohnsitz hat. Mhm. Nur dort fällt die Steuer an. In den Ländern, in denen die Vermögenswerte liegen, bleiben zunächst einmal diese Vermögenswerte nicht, bleiben sie steuerfrei. Also die Verteilungswirkung also orientiert sich allein dann nach dem Ort des Wohnsitzes.
Noch eine wichtige Frage, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir haben ja in Deutschland zum Beispiel keine Vermögenssteuer und in anderen europäischen Ländern haben wir eine Vermögenssteuer. Für wen wären die Unterschiede da besonders groß oder auch nicht groß?
Also in Deutschland werden die Unterschiede sicherlich massiv, denn wir haben in Deutschland ein Einnahmepotenzial durch eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer nach spanischem Vorbild, wie es Spanien zurzeit etwa erhebt, von, schätzen wir, ungefähr 65 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist mehr als das Gehalt von über einer Million Grundschullehrern und Grundschullehrerinnen in Deutschland, die man durch eine Vermögenssteuer nach spanischem Vorbild hier generieren könnte. Aber es gibt viele andere Länder, die genauso davon zu erwarten sind, stark zu profitieren.
Das heißt, Spanien, da wäre der Schock gar nicht so groß, weil die erheben schon eine relativ hohe Vermögenssteuer.
In Spanien ist die Vermögenssteuer tatsächlich sehr viel niedriger angesetzt. Natürlich gibt es dort Ausweich- und auch Erhebungsschwierigkeiten, die jetzt nicht in einem solchen Maße zu Steuereinnahmen bisher führen. Deshalb benötigen wir gerade die internationale Kooperation, um hier die Potenziale auch wirklich zu schöpfen.
Soweit Markus Mainzer vom Netzwerk für Steuergerechtigkeit über eine Milliardärsteuer. Und um 17.05 Uhr in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hören Sie mehr zum Thema speziell auf Deutschland zugeschnitten. 355.000 Tonnen Erdbeeren konsumieren die Deutschen im Jahr. Das entspricht knapp 4 Kilo pro Kopf. Damit zählt die Erdbeere zu den 5 beliebtesten Obstsorten. Doch heutzutage im Supermarkt gekauft, schmeckt sie häufig nach wenig oder nichts. Warum einige der wohlschmeckendsten Sorten verloren gegangen sind und ob sie Chancen auf eine Wiederauferstehung haben, erklärt Jennifer Stange.
Die müsste einigermaßen schmecken hier. Da ist aus Nordamerika eine Wildart drin.
Klaus Olbricht ist Botaniker, Hochschullehrer, Erdbeerforscher und Züchter, kein Verkäufer. Er zupft eine tiefrot leuchtende Frucht vom Strauch seiner Testreihe, steckt sie in den Mund und prüft. Erdbeeren sind sein Leben. Der promovierte Pflanzenzüchter gilt als einer der profiliertesten Aromaforscher Deutschlands. Seit 20 Jahren versucht er mit seinem Unternehmen Hansabrett, die perfekte Erdbeere zu entwickeln.
Die Aromazüchtung ist schon ein Zuchtziel in der Firma, obwohl natürlich viele andere Parameter wie Ertrag und Festigkeit und Aussehen und Pflückbarkeit und Fruchtgröße. Das sind die Prämissen des Erwerbsobstbaus und danach muss man sich richten.
Am nördlichsten Zipfel von Dresden steht hinter einem Zierpflanzenhandel zwischen Grünfläche und Erdbeerreihen ein stattliches Gewächshaus. Darin, aufgereiht in Tontöpfen auf Tischen, befindet sich der Schatz des Unternehmens. Die größte lebende Erdbeer-Wildartensammlung Europas.
Hier sind sehr viele Erkenntnisgewinne auch damit verbunden, die wir für die Züchtung nutzen können. Resistenzen, Aromamuster.
Olbricht hat die Sammlung von einem Forscherkollegen geerbt, ausgebaut und vor allem Aromen erforscht. Das Geheimnis der wohlschmeckenden Erdbeere, sagt Olbricht, liegt in der Wildbeere. Das wusste schon der erste Direktor der Höheren Staatslehranstalt für Gartenbau in Dresden-Pillnitz. Vor einem Jahrhundert erfand er eine Erdbeere so lecker wie keine andere. Eine Wildbeerenkreuzung, die er nach seiner Frau benannte, Mieze Schindler. So edel, dass sie heute im hochpreisigen Pflanzenhandel als Rarität angepriesen wird. Sie überlebte in der DDR, während sie in der Bundesrepublik das Schicksal anderer alter Obstsorten teilte. Sie geriet in Vergessenheit. Im Fall Mieze Schindler hat das auch mit ihrer größten Schwäche zu tun. Sie verdirbt sehr schnell nach dem Pflücken. Das Erdbeerdilemma. Die geschmackvolle Erdbeere ist zu weich für das Supermarktsystem. Die auf längere Transporte hingezüchteten Erdbeeren, die heute im Supermarkt dominieren, häufig wässrig. Olbrichts Ziel ist es, den Geschmack zurück in die Erdbeere zu bringen.
Mit Mieze Schindler selbst zu züchten hat wenig Sinn. Aber wir haben einen parallelen Zuchtweg aufgebaut und zwar mit einer Wildart gearbeitet, die in der Mieze Schindler drinsteckt. Und da haben wir eine Sorte entwickelt, die große Früchte hat, hohen Ertrag. Vor allen Dingen jetzt in der Prozessingindustrie, aber auch im Hausgartensektor und auf Selbstpflückefeldern angebaut wird. Das ist die Renaissance mit einem extrem hohen Aromapotenzial.
Wer diese eingetragene Sorte vermehren und verkaufen will, kauft bei Olbrichts Firma das Recht dazu. Das kostet zwischen 2 bis 5 Cent pro Setzling. Die aromatische Erdbeere ist, man ahnt es, ein Nischengeschäft für Liebhaber. Bauern wollen widerstandsfähige, ertragreiche Pflanzen, Händler ansehnliche Erdbeeren. Um über die Runden zu kommen, braucht Olbricht auch das Brot- und Buttergeschäft.
Das mache ich zum Beispiel nächste Woche für eine neue Sorte, die wir gezüchtet haben. Die heißt Jack und ist vor allen Dingen für den englischen Markt vorgesehen. Da bringe ich nächste Woche Pflanzenmaterial ans Bundessortenamt nach Wurzen.
Erdbeere Jack soll robuster und ertragreicher im Folientunnel auf britischen Feldern wachsen als andere, so Olbrichts Hoffnung. Die firmeneigenen Tests laufen. Bis eine Sorte marktreif ist, dauert es etwa 10 Jahre. Das Bundessortenamt prüft und genehmigt die neuen Pflanzensorten, bevor sie in den Handel kommen. Das Prüfverfahren allein kostet etwa 8.000 Euro. Tendenz steigend, sagt Olbricht. Das bestätigt Erik Schulte, Referatsleiter bei der Außenstelle des Bundessortenamts im sächsischen Wurzen.
Also tatsächlich dient der Sortenschutz nicht dem Erhalt von Züchtern, sondern der Entwicklung neuer Sorten. Aber Herr Olbricht hat natürlich recht, wenn er sagt, dass die Preise, also genauer gesagt die Gebühren in diesem Fall, gestiegen sind.
Auf den Testfeldern und in Laboruntersuchungen werden Qualität und Eignung von Sortenanwärtern auf bestimmte Merkmale untersucht. Eine Arbeit, die Olbricht für sinnvoll hält. Dennoch sieht er in hohen Gebühren eine Ursache dafür, dass es immer weniger Züchter gibt.
Es ist für ein kleines Unternehmen nicht leicht, sich auf diesem Markt zu behaupten. Was Karl Marx mal so mit diesem Oligopolisierungsprozess analysiert hat, das trifft seit 20, 30 Jahren im Gartenbau vermehrt zu, dass sich Konstrukte bilden, größere Firmen und dass natürlich dort auch eine ganz andere Marktstruktur und auch eine Marktmacht einhergeht.
Eine Monopolisierung auf dem Pflanzenmarkt bedroht nicht nur Züchter, sondern auch die Vielfalt.
Auf der anderen Seite wissen wir alle, dass die Verarmung von genetischer Diversität, und das wissen auch diese großen Züchtungsbetriebe bestens mittlerweile, nicht mehr anpassungsfähig genug ist mit den Sorten.
Über 1.100 Erdbeersorten kennt Erik Schultes Behörde. Hauptsächlich sogenannte alte oder traditionelle Sorten. Nur ein Bruchteil davon ist im Umlauf.
Also tatsächlich hat die Sortenvielfalt abgenommen, aber aus einem ganz anderen Grund. Damit man einen viel höheren Flächenertrag herstellen konnte. Und diese Idee des hohen Flächenertrages ist ja nicht nur auf Obstbau beschränkt. Das ist im Gemüse und in der Landwirtschaft ja noch viel stärker ausgeprägt.
Beim Flächenertrag, bei der Maximierung der Erdbeeren pro Quadratmeter, geht es nicht nur um Gewinn, sondern auch um Versorgungssicherheit. Erdbeeren wie die Mieze Schindler haben heutzutage nur in Kleingärten oder im Hochbeet hinter dem Haus eine Überlebenschance. Sie ist bei Schulte zwar verzeichnet, einen Sortenschutz hat sie nicht. Nach heutigem Recht gilt der nur 30 Jahre, wäre also längst abgelaufen. Heißt, jeder darf Mieze Schindler verkaufen und wer das tut, profitiert offenbar von ihrem Raritätenstatus. Mehr als 40 Euro kosten rund 20 Pflanzen in einem für sein hochwertiges und traditionelles Sortiment bekannten deutschen Handelsunternehmen. Obwohl heute das Angebot aromatischer Erdbeeren, deren Überlebenschancen auf dem Weg vom Kleingarten nach Hause vielleicht sogar diverser ist als zu Mieze Schindlers Zeiten.
Über alte Erdbeersorten Jennifer Stanger. Großbritanniens Regierung plant eine kleine Solarenergierevolution. Doch es gibt Zweifel an der Umsetzbarkeit. Aus London, Christoph Brössel.
Die neue Labour-Regierung war erst wenige Tage im Amt. Da setzte der neue Energieminister Ed Miliband bereits einen deutlichen Akzent. Der Labour-Politiker gab grünes Licht für 3 Solarfarmen in Großbritannien. Große Flächen, auf denen Investoren Solaranlagen aufstellen können. Alles im Rahmen der Strategie, bis 2030 nur noch saubere Energie zu erzeugen.
So just to give you a sense of this, our 2030 clean power aim means doubling.
Das heißt, wir verdoppeln die Leistung von Onshore Windparks, verdreifachen den Anteil der Solarenergie und vervierfachen die Produktion durch Offshore Windparks.
Hydrogen and battery storage.
Begleitet werden soll das durch Atomenergie, Ausbau der Netze, Wasserstoff, Batterietechnik und Einlagerung von Kohlendioxid. Eine ambitionierte Politik. Beispiel Solarenergie. Ed Miliband will vor allem Hausbesitzer dazu bringen, Photovoltaikanlagen auf dem Dach zu installieren. Eine Revolution auf den Dächern soll es werden. Doch auch wenn diese Regierung mit viel Schwung voranschreitet, ganz so einfach wird es nicht. Die Unterstützung für Hausbesitzer reicht nicht aus, sagen Experten. Wer eine Solaranlage installiert, ist von der Mehrwertsteuer befreit und es soll künftig unbürokratischer werden, die Genehmigung für die Installation zu erhalten. Wir brauchen zielgerichtete neue Förderprogramme, sagt Hamish Beath, Wissenschaftler am Zentrum für Umweltpolitik an der Universität Imperial College London. Nur so können wir sicher sein, dass es in die richtige Richtung geht. Und ich bin sehr gespannt, was der Minister in den nächsten Monaten ankündigt. Und da liegt das Problem. Die Regierung hat versprochen, die Steuern nicht zu erhöhen. Es fehlen Einnahmen für den Staat. Und die Wunschliste ist lang. Die Rüstungsausgaben sollen gesteigert werden. Die Regierung will in Infrastruktur und Wohnungsbau investieren, um die Wirtschaft anzukurbeln. Es werden Sozialausgaben diskutiert. Die Finanzierung des maroden Gesundheitsdienstes NHS. Deswegen geht es auch um private Investoren. Premier Keir Starmer hat angekündigt, ein staatliches Unternehmen zu gründen, das gemeinsam mit Investoren Projekte im Bereich grüne Energien fördern soll. Doch die finanzielle Ausstattung ist mit etwa 10 Milliarden Euro begrenzt. Die Details sind noch offen. Labour will Windparks auf dem Land fördern, was bislang nicht möglich war. Der Widerstand in vielen Gemeinden war zu groß. Das ist auch ein Problem bei Solarfarmen, wo große Anlagen auf Wiesen und Felder gebaut werden. Landwirte und Landbesitzer rund um das Projekt Myard Pass nördlich von London sammeln Unterschriften und demonstrieren bereits seit Monaten. Es sei wichtig, auf die Bedenken einzugehen und die Bevölkerung bei den Projekten so gut es eben geht mit einzubeziehen, sagt Hamish Beath. Aber es gibt Grenzen.
We aren't going to achieve our goals.
Wir erreichen die Emissionsziele nicht, wenn wir nicht akzeptieren, dass es Gewinner, aber eben auch Verlierer gibt. Es gibt Kosten, nicht nur finanzieller Art, es gibt auch negative Auswirkungen für Teile der Bevölkerung. Großprojekte wie Solarfarmen dürften politischen Widerstand hervorrufen. Ärger für eine Labour-Regierung, die das zulässt. Die Solarenergie ist deswegen so interessant, weil sie eine gute Ergänzung zum massiven Ausbau der Windenergie ist. Und Solarstrom kann verhältnismäßig billig hergestellt werden. Für den Energieminister Ed Miliband ist auch klar, das Ziel, 2030 nur noch CO2-freie Energie zu gewinnen, kann er nur erreichen, wenn er alle Möglichkeiten nutzt. Und selbst dann ist es eine große Herausforderung.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wenn nach einem Umzug die Möbel in der neuen Wohnung aufgestellt und die Kisten ausgepackt sind, ist längst nicht alles erledigt. Stromversorger, Hausratversicherung und. Worauf zu achten ist, erklärt im Verbrauchertipp Klaus Deuse.
Vor dem Auszug aus der alten Wohnung müssen in jedem Fall die Zählerstände für Gas, Wasser und Strom abgelesen und protokolliert werden. Am besten zusammen mit dem bisherigen Vermieter, sagt Sebastian Dreyer von der Verbraucherberatung in Düsseldorf.
Nach Kündigung der Wohnung erstellt der bisherige Anbieter eine Schlussrechnung. Dafür hat er bis zu 6 Wochen nach Lieferende Zeit. Der Vermieter muss die Betriebskostenabrechnung dagegen innerhalb von 12 Monaten nach Ende des Abrechnungszeitraums erstellen. Dieser wird durch einen vorzeitigen Auszug des Mieters nicht verkürzt.
Ein Umzug lässt sich mit der Suche nach einem neuen, günstigen Anbieter von Gas, Wasser und Strom verbinden. Das kann sich durchaus lohnen. Grundsätzlich, so Sebastian Dreyer, gilt:
Verbraucher, die umziehen, haben bei Sonderverträgen gegenüber dem alten Energieversorger ein Sonderkündigungsrecht mit einer Frist von 6 Wochen, frühestens zum Zeitpunkt des Auszugs. Dies gilt aber nur, wenn der alte Anbieter an der neuen Anschrift seine Leistung nicht wie bisher erbringen kann. Sonst ist man verpflichtet, den Gas- oder Stromvertrag an der neuen Adresse fortzuführen.
Wer umzieht, kann den Internet- und Telefonvertrag häufig unverändert weiterführen. Vorausgesetzt, der Anbieter kann die bisherigen vertraglichen Leistungen auch am neuen Wohnort erfüllen. Ansonsten besteht ein Sonderkündigungsrecht.
Sie können den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 1 Monat zum Ende des Kalendermonats kündigen.
Eine schriftliche Kündigungsbestätigung schafft Klarheit, dass der Vertrag wirklich beendet werden soll. In jedem Fall, betont Sebastian Dreyer, ist es ratsam, bei der Post einen Nachsenderantrag an die neue Adresse zu stellen.
Da manche Rechnungen oder Schreiben nur einmal jährlich kommen, würde ich eine Laufzeit von mindestens 12 Monaten wählen. Achten Sie darauf, dass Sie den Antrag bei der Post stellen und nicht bei einem überteuerten Drittanbieter.
Grundsätzlich sollten auch alle Versicherungen über den Wohnungswechsel informiert werden, sagt Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale NRW. Dazu gehört immer die Kfz-Versicherung.
Hier hat man eine Anzeigepflicht. Durch den Umzug können sich die Regionalklasseneinstufungen ändern. Dadurch kann der Beitrag entweder günstiger oder auch teurer werden.
Das betrifft sowohl den Haftpflicht- als auch den Kaskobereich. Mit der alten Wohnung können außerdem Rabattvorteile verknüpft gewesen sein, die nach dem Umzug entfallen, zum Beispiel für eine Garage. Bei einer Hausratversicherung geht es darum, den Umfang des alten Versicherungsvertrages an die neue Wohnung anzupassen. Darüber hinaus rät Verbraucherberaterin Weidenbach, dem Hausratversicherer vorher mitzuteilen, wann der Umzug beginnt. Denn
Dann hat man nämlich in beiden Wohnungen Versicherungsschutz. Und das bis zu 3 Monaten.
Nach einem Umzug gilt ein Sonderkündigungsrecht, wenn sich der Beitrag erhöht. Darüber hinaus weist Sebastian Dreier darauf hin, dass die Anmeldung beim Einwohnermeldeamt spätestens 2 Wochen nach dem Einzug erfolgen muss.
Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse. Die Bundesregierung muss ihr nationales Luftreinhalteprogramm nachschärfen, so die gerade bekannt gewordene Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg. Einzelheiten in Wirtschaft und Gesellschaft um 17:05 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.